NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Und da wird es heute bei uns märchenhaft und sagenhaft zugleich. Meine Gesprächspartnerin ist Susanne Schoppmeier. Sie ist erste Vorsitzende des Fördervereins Märchen mit durchaus lokalem Schwerpunkt hier in Schleswig-Holstein. Mein Name ist Jan Graf. Susanne, und ich freue mich ganz toll, dass wir dir hier in deinem Wohnort in Schalbü oder Klenzbü bei Schleswig begegnen können. Moin.
Ja, moin. Ich freue mich auch.
Sagen und Märchen, Volkserzählungen, und du bist eine, die diese Flamme weiterträgt, die die alten Erzählungen lebendig hält und sie weitergibt an dein Publikum. Magst du einmal grob umreißen, was eigentlich deine Tätigkeit ist, wo wir dich erleben können, wenn du unterwegs bist als Märchen- und Sagenerzählerin?
Ja, also ich darf das jetzt ja schon seit 20 Jahren machen, und es ist ja immer wieder neu und live und anders. Und eine Erzählerin ist ja auch nichts, wenn keine Zuhörer da sind. Und das ist eben immer das Wunderbare, und ich habe da verschiedene Möglichkeiten. Einerseits ist es mein Arbeitgeber, das Schloss Gotthoff, wo ich regelmäßig auch während der Dienstzeit Märchen erzählen darf. Das sind so in den Osterferien, Herbstferien, Sommerferien, aber auch in Molfsee war ich jetzt vor einigen Tagen und darf jetzt auch demnächst ins Eisenkunstgussmuseum, wo Kendra Haste Tiere aus Kaninchendraht hergestellt ausstellt. Und da darf ich zwischen den Wölfen stehen und Märchen erzählen, zum Beispiel. Aber eben auch in Schulen und Kindergärten, und dann veranstalten wir ja vom Verein auch eigene Erzählfestivals in regelmäßigen Abständen.
Wir erzählen über das Erzählen, das ist spannend. Einmal ganz kurz, das ist nicht irgendwie eine verschrobene kleine Szene. Ihr bespielt auch einige größere Festivals in Schleswig-Holstein, die auch Publikumsmagneten sind. Also da gibt es ein Festival in Lübeck, was stattfindet hier in Schleswig. Jetzt im Sommer findet dann auch in Flensburg was statt. Also da ist auch Interesse da. Da ist auch in Flensburg zum Beispiel die Stadt an euch herangetreten, ne?
Ja, so ist es. Denn da wollte man gerne den Volkspark beleben. Da sind ja Märchenfiguren entstanden durch die Holzbauerklassen. Und insofern wurde da mal direkt aktiv auf uns zugegangen. Das war sehr schön.
Und da gibt es in dieser Ausgabe vom SH-Schnack einiges zu besprechen. Wir müssen gucken, was ist der Unterschied eigentlich zwischen Sagen und Märchen? Und wir müssen gucken, wie kommt man eigentlich dazu? Du bist Gattin eines Mannes, der mal ein Autohaus hatte. Ihr wart selbstständig. Du hast sogar eine Angestellten-Tätigkeit in dieser Branche übernommen. Und dann der Wechsel hin zum Märchen, zur Sage. War das schon immer angelegt oder traf dich plötzlich der Schlag?
Ich glaube, das war immer schon angelegt, weil das diesen Samen hat meine Oma gepflanzt, sage ich mal so. Denn ich sehe mich immer noch ganz präsent auf ihrem Schoß sitzend, und sie hat mir Märchen vorgelesen. Und dann ist sie manchmal eingeschlafen dabei, und dann habe ich gesagt, Oma, Oma, weiter, weiter, und habe sie angerückelt, und dann fing sie weit, und dann las sie natürlich an einer falschen Stelle, da warst du schon, das weiß ich alles schon, und nächste Stelle und so. Also das weiß ich noch so präsent, und da war ich 3, 4, 5, 6 Jahre alt, und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Überlebensstrategie zu dem Zeitpunkt. Und dann haben mich die Märchen natürlich immer irgendwie begleitet, aber als unsere eigenen Kinder auf die Welt kamen, da war das eher so Astrid Lindgren und so. Das sieht man auch an den Namen unserer Enkel zum Teil, dass das auch eine prägende Sache war. Aber immer für mich persönlich die Märchen, die waren, haben mich immer, immer begleitet. Und dann kam irgendwann diese Situation, dass wir die Selbstständigkeit aufgaben, und dann stehst du da in der Mitte deines Lebens, oder weiß man ja nie, wo die Mitte liegt, aber was machst du denn jetzt? Und dann kam so eine kleine Anzeige in einem, ich glaube, es gibt immer noch Lebensart, glaube ich, war das, Ausbildung zur Erzählerin. Ich sage, ups, was ist denn das? Und da habe ich mich dann angemeldet. Erstmal geschnuppert, ob ich Jana Reile, ob sie mir gefällt, und dann habe ich in Plön die Ausbildung gemacht.
Am Koppelsberg auf Jana Reile und die Ausbildung kommen wir noch. Du hast eine Spur gelegt, wo ich gerne einhaken möchte, wenn du erlaubst. 3, 4 warst du. Als Überlebensstrategie hattest du die Märchen. Was gab es denn zu überleben als Kind?
Na guck mal, das kommt ja jetzt überall so durch. wie ist Kindheit, wie wird Kindheit gelebt oder wie werden Kinder gesehen. Und ich bin 61 geboren und 67 eingeschult, auf einem Bauernhof groß geworden. Und da wurde nicht so behütet mit den Kindern umgegangen. Und ich bin da mit Schweinefüttern gewesen und alles. Ich habe eine gute Kindheit gehabt, liebevolle Eltern. Aber da passierte natürlich auch eine ganze Menge so auch mit den Kindern. Und Kindern waren nicht, da wurden nicht immer alle Wünsche oder Dinge, die man erlebt hat, so aufgenommen auch. Und kindgerecht, dem Kind gerecht. Ja, wie soll ich sagen? Ja, es war, also ich sag mal so, die Märchen haben mir Stärke gegeben. Und auch mal zu sagen, halt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Oder sich, ja, das war das Gute. Und meine Oma hat es wahrscheinlich gespürt und hat es auf ihre Art und Weise gesagt. Und so machen wir es ja heutzutage noch. Und diese Themen, sei es jetzt zum Beispiel Missbrauch oder Gewalt oder Schläge oder, was alles da so passiert, es passiert ja immer noch. Und es wird wahrscheinlich nie aufhören, aber diese Geschichten können eben den Kindern helfen, den Menschen helfen, muss man sagen.
Und deine Oma vielleicht selber sowas wie eine Figur, die auch in einem Märchen hätte auftreten können, als gute, gütige, alte Mutter, alte Muhme?
Das ist ja das Schöne an den Geschichten und das fasziniert mich auch immer wieder von Neuem, tagtäglich. Ich bin so ein kleiner Märchen-Nerd, dass ich eben fast mich immer täglich irgendwo damit beschäftige. Es gibt so viele verschiedene Positionen. Es gibt natürlich nicht nur die weise Alte, es gibt auch die böse Stiefmutter und es gibt auch die gute Mutter und so weiter. Aber das alles kann ja auch immer mal alles in uns sein. Ne? Mal sind wir sind ja auch nicht immer ausgeglichen und nicht immer weise, machen auch menschlich unsere Fehler. Ne? Und das, das ist sehr faszinierend, finde ich.
Das Thema ist so vielschichtig und so interessant. Wir dürfen nicht den Faden verlieren. Wir wollen nachher noch über deine Ausbildung sprechen. Vorweg aber, weil du es gerade ansprichst, die böse Alte, die gütige Alte. Da sind ja Archetypen angesprochen in den Märchen. Jetzt mag ein jeder mal an seine Grimmschen Hausmärchen denken, die er als Kind gelernt oder gehört hat. Was für Archetypen sind so die großen?
Also das ist natürlich die weise Alte, aber auch die Könige, ne? Oder der Dummling.
Es gibt dann noch den Prinzen und den Helden, um mal auf die Männer zu sprechen zu kommen.
Ja, genau, die Könige, es gibt ja auch so viele verschiedene Königstypen, sag ich mal so. Ne? Es gibt den weisen König, es gibt den herrschsüchtigen König. Und es ist auch lange nicht so, dass die Frauen immer nur untertänig und dumm und leise und so sind. Nein, das ist, wenn man so die urwüchsigeren Versionen auch, ich habe mich ja sehr mit dänischen Märchen auch beschäftigt, auch mit dem Evald Tang Christensen, der auch Märchen eingesammelt hat in Jütland. Und da geht es schon wesentlich derber und da wird kein Blatt vom Mund genommen in vielen Geschichten.
Häufig kommen patriarchale Strukturen zur Sprache, sind weiterhin repräsentiert durch die Märchen. Wir haben das in der Volkskunde, in der Ethnologie erlebt, dass seit den 70er, 80er Jahren es auch sowas gibt wie eine feministische Volkskunde. Jetzt bin ich nicht der große Feminist, es interessiert mich nicht so bahnbrechend, aber der Umstand als solcher, fand diese neue Lesart auch in den Märchen statt? Eine eher feministische Auslegung, die eine Rolle spielen würde für eure Tätigkeit als Erzählerin?
Also so in diese feministische Ecke möchte ich persönlich das gar nicht so tun. Ich denke, man sollte beides miteinander für sich stehen lassen, aber es ist natürlich schon, und das prägt ja unsere gesamte Gesellschaft seit vielen Tausenden von Jahren, dass es eher schon lange ins Patriarchat abgedriftet ist, sag ich mal so. Ich meine, wir brauchen uns nur umschauen. Überall sind Männer an der Macht, die wie Despoten die Welt versuchen zu regieren. Und da sicherlich hat es davor auch das Matriarchat gegeben, das glaube ich ganz gewiss. Und das sind so riesige Zeiträume, die können wir hier auf dem Sofa sitzend gar nicht ermessen. Ne? Aber ich es gibt genug Geschichten und ich glaube, die werden mittlerweile behutsam wieder hervorgeholt, wo dieses, es geht ja auch um dieses Mütterliche, dieses Behütende, Beschützende. Ich will ja gar nicht sagen, es muss Yin und Yang geben, es muss Mann und Frau oder diese männlichen und weiblichen Qualitäten und geben, weil so, das hält alles hier zusammen. Es muss das nach vorne gehen, dieses männliche Prinzip, etwas tun, etwas machen und dann wieder dieses Behütende, Soziale vielleicht, sich um alles kümmern und so. Wer das nun im Einzelnen macht und wie man das gendert und was weiß ich, was, aber diese Prinzipien, die denke ich, die halten unsere ganze Welt zusammen. Und dann einfach so ein bisschen sutschen und gucken, was passt für mich, was kann ich erzählen, wie möchte ich es erzählen. Wir sind ja auch alle frei. Es ist ein Gerüst. Jedes Märchen ist hat immer diese Grundstruktur, aber es ist ein Gerüst und dann muss man es auf die eigenen Belange der Erzählerin, des Erzählers wird es ja zugeschnitten. Jedenfalls ist das so bei uns in unserer Berufsbranche. Hoffe ich, ist es so.
Dornröschen, Frau Holle, der gestiefelte Kater, der Frosch, wie heißt er noch? Der Froschkönig. Da sind wir im Bereich Märchen. Aber die Klammer, die das Märchen mit der Sage verbindet, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen müssen, ist das Erzählen als solches. Du bist auch zu Hause in der Sage. Magst du uns einmal den Unterschied zwischen Sage und Märchen erklären?
Ja, bei der Sage, da geht es ja auch immer irgendwie um eine konkrete Person oder einen konkreten Ort, wo sich das wohl dann und dann und dann abgespielt hat. Und da habe ich mir zum Beispiel auch, weil ich nun Schleswiger Dern bin, in Schleswig geboren und immer hier im Umkreis gelebt, mich mit der gelben Blume, mit der Jürgensburg auf der Möweninsel beschäftigt. Damit fing das eigentlich so an, auch um ein Logo zu finden damals für die Schleswiger Märchentage und den Holmer Fischern und der schwarzen Gret. Und wer war denn das überhaupt, die schwarze Gret? Und es war Margarete, war wirklich eine Königin, Margarete.
Und Jürgensburg müssten wir vielleicht auch einordnen?
Ja, die Jürgensburg, das war praktisch die Burg, die also 1252 ist Abel gestorben, durch Brudermord. Also erstmal hat er den Erich er hat das natürlich nicht direkt selber gemacht, aber Erich wurde ermordet durch seinen Bruder und dann hat Abel auch nur 2 Jahre regiert. Das sind ja alles nachweisliche Dinge, die hier geschehen sind, mit denen Schleswig vielleicht immer noch zu tun hat, sage ich jetzt mal so. Und dann kam der Christopher, der Dritte, auch wie im Märchen, 3 Brüder. Der Christopher kriegte dann die Macht und er war mit Margarete verheiratet und das war die sogenannte Schwarze Gret, die sich noch immer manchmal den Holmer Fischern am Margaretenwall zeigt und sagt, legt eure Netze noch einmal aus und ihr werdet einen guten Fang tun. Nur den besten Fisch darunter, den werft wieder zurück. Taten sie es, tun sie es nicht. Ach, wahrscheinlich haben sie ihn denn doch den Goldfisch behalten wollen und nur einer der beiden konnte sich ans Schleiufer wieder retten, zum Beispiel.
Das ist die kurze Formel, das Märchen, ohne dass sie lokal und personal verortbar sind, an Grundkonflikte des menschlichen Seins rühren sozusagen oder sie darstellen und durchspielen und das Sagen tatsächlich auf historische Ereignisse und Personen sich beziehen. Kann man das so auf die kurze Formel erstmal bringen?
Ja, das könnte man. Mhm. Wobei das immer, dann, wenn man muss auch dennoch mal gucken, es gibt viele Zusammenfassungen und welche, zum Beispiel bei dieser Margarete, ist es denn jetzt? Man muss immer auch sehen, wo ist die Quelle und kann das überhaupt passen? Ich habe mich jetzt auch viel mit dem Dannewerke natürlich und Heiterbo und wer hat denn da nun wo, wann, was gebaut und so. Also da geht das dann manchmal auch so ein bisschen holter die Polter, aber spannend ist es auf jeden Fall. Anders als jetzt diese Märchentexte, ne? Die ja dann wiederum so viele verschiedene Themen haben und auch je nachdem aus welchem Kulturkreis, ob es nun Grönland, Spanien, Japan, China und so weiter ist, das ist dann wieder, da kommt so dieser kulturelle Aspekt und auch die Lebenssituation der Menschen dort vor Ort. Nein, aber ein Aschenputtelmärchen gibt es weltweit überall.
Das soweit zur Einordnung. Jetzt ist Susanne Schoppmeier nach langen Jahren beruflicher Tätigkeit soweit und sagt, ich werde Erzählerin und macht diese Ausbildung am Koppelsberg. Was sind Inhalte der Ausbildung?
Ja, es geht natürlich erstmal auch darum, in erster Linie wurde uns beigebracht, authentisch zu sein. Ne? Also jeder Erzähler, jede Erzählerin ist ja ein Individuum. Der eine erzählt lebhaft, der andere eher zurückhaltend. Und das herauszufinden, das hat Jana eben in hervorragender Weise verstanden, fand ich.
Jana ist die Kursleiterin.
Jana Reile, genau, die eben das herausgekitzelt hat. Was ist das für ein Mensch, der da jetzt diese Erzählausbildung machen möchte oder auf dem Weg ist? Ja, nicht jeder hat es ja nachher auch richtig weiter betrieben, sage ich mal so. Ne? Das sind ja dann unterschiedliche Lebensläufe dann im Nachhinein. Aber eben, und auch sich mit anderen Dingen auch zu beschäftigen. Mit Deko, mit Kleidung, mit Vermarktung natürlich auch, mit den Inhalten der Märchen. Sie hat einen Schwerpunkt auf die Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft, das auch in die Charaktere herauszufinden. Was ist das für ein König in dieser Geschichte? Na, oder wie ist die Stiefmutter? Oder wie ist der Dummling und so. Ne? Das ist ja in jeder Geschichte anders. Und immer, das fasziniert mich ja immer wieder von neuem und immer wieder.
Wie kann das für dich als Erzählerin zum Nutzen des Publikums eine Rolle spielen, ob der König jetzt eher mit dem Element Luft oder Wasser verbunden ist?
Alleine in Gestik und Mimik würde ich natürlich, wenn es jetzt ein feuriger König ist, dann habe ich eben anderes Auftreten auch. Und ich bin auch eher so, dass ich auch gern so ein klein bisschen, na nicht in die Schauspielerei, das nicht, aber in die einzelnen Charaktere, in, dass man dann in sie geht, hineingeht und gar nicht auch so viel sagt. Und dann sagte der König dies und das, sondern er tat es oder er sagte, wo willst du hin? Wo kommst du her? Und so solche Dinge dann eben, ne? Dass das gleich klar ist und dann, dass der andere dann antwortet und so. Das ist mir wichtig, dieses Lebendige.
Im Vorgespräch sprachen wir auch über eine weitere Fortbildung in dem Bereich. Da wurden dann auch Chakren angesprochen. Ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder als alter westlich geprägter Schleswig-Holsteiner, so körperliche Energielinien, Energiezonen. Ja. Das heißt, da kommen wir dann auch in den Bereich Märchen und Therapie. Aber nun mal, was haben Märchen mit Chakren zu tun?
Also ein Märchen hat ja immer den Aufbau, dass es am Anfang einen Mangel gibt und dass der Held oder die Heldin in die Welt hinausgeworfen wird oder getrieben wird oder alleine geht. Und dann geht er los und das finde ich eben so fantastisch, dass immer gehandelt wird. Man geht nicht ins Kämmerlein, in die Depression und sagt, oh Gott, ich will nicht mehr. Nein, entweder geht man selber oder man muss und dann geht er los oder geht sie los. Und dann kommen in der Regel Helfer herbei, das können Tiere sein, das können Zauberdinge sein, irgendwas, die einem dann weiterhelfen. Manchmal wird muss noch eine Prüfung überstanden oder bestanden werden. Und am Ende kommt die, ich sage es jetzt mal, Hochzeit, vielleicht mit Prinz und Prinzessin oder der Dummling erreicht sein Königreich oder so. Also einfach ein Abschluss, ein Erfolg. Und da könnte man eben auch sagen, dass wir machen jetzt erstmal nur das erste Chakra, das Urvertrauen. Wie fängt diese Geschichte an? Wie ist derjenige aufgewachsen? Wie ist er, ne, zum Beispiel Dornröschen, wo ihr gleich geweissagt wird, dann und dann wird das und das passieren. Ja, wie hat sie die ersten 15 Jahre erlebt? Wie hat der König ja auch reagiert? Alle Spindeln versteckt. Also da habe ich mich immer früher gefragt, warum macht der Vater das? Dann kann sie die ja gar nicht kennenlernen. Das war so mein als Kind so zum Beispiel. Ne? Nur, dann gibt es so viele andere Dinge. Und wie ist es ein behütetes Ankommen oder ist es schon gleich irgendwie mit Problemen behaftet? Und am Ende im Kronenchakra, wo man die göttliche Anbindung oder einfach wo einfach alles zusammen abgeschlossen ist, zusammenkommt, das ist dann so dieses Bild der Hochzeit, dieses Zusammenschmelzen, nicht unbedingt jetzt wirklich, oh, die schöne Prinzessin kriegt jetzt ihren Prinz, sondern einfach so dieses, ich bin jetzt auch König in meinem Königreich oder es ist zu einem guten Abschluss gekommen, das ist eigentlich so ein bisschen damit gemeint, also nicht so, kann man, ja, nicht, braucht man nicht so überspönscht sehen.
Nicht. Überspönst. Also die Therapie vollzieht sich dann in dem Abgleich eigenen Erlebens mit der Handlung im Märchen?
Ja,
oder?
Es geht dann auch so ein bisschen um Meditationsreisen, dass man sich selbst, dass man auch kleine Geschenke bekommt. Also es gibt richtig so eine angeleitete Meditation durch die Geschichten. Es wird eine Geschichte gelesen. Es kommt immer so ein bisschen auch auf die Lebenssituation dann der Person, die so etwas vielleicht möchte, ne? Wie jede andere Therapiesitzung auch. Aber man kann eben diese Geschichten sehr gut oder die Märchen sehr gut dazu nutzen. Und sie sind ja so uralt, da hat man, wie lange haben sich die Menschen Geschichten erzählt? Lange vor der Schrift oder auch schon vor den Höhlenmalereien, sage ich mal so, ne? Und warum haben sie sich Geschichten erzählt? Weil sie irgendwas verarbeiten wollten oder auch einfach ja, berichten, was sie erlebt haben, ne?
Und ich kann mir gut vorstellen, im Lauf der Jahrhunderte ereignete sich dann auch der Abschliff, der Fortwurf alles Unnötigen und die Reduktion auf das absolut ja, Nötige.
Genau, so ist es. Und deshalb sind das so einige wenige, die immer wieder auch erzählt werden. Oder das merke ich jetzt selber auch in diesen 20 Jahren, wo ich immer weiß, ja, die muss unbedingt auf jeden Fall mit dabei sein. Oder diese, die auch immer wieder gut ankommen und passen in vielen verschiedenen Kontexten.
Was bedeutet Dornröschen, die sich ja an der Spindel sticht und dann in einen tiefen Schlaf fällt, bis sie ja auch von dem Helden dort aus dieser Situation geholt wird? Was findest du darin?
Ja, das Schöne ist ja, man kann dieses Märchen ja auf vielfältige Art und Weise betrachten und vor allen Dingen im Laufe der Zeit. Also wenn ich sie jetzt meinen Enkelkindern erzähle oder vorlese oder wie auch immer, dann sehen die Kinder das so in ihrem kindlichen Umfeld. Wenn ich das mit 15, 16, 20 lese, denke ich vielleicht, okay, mit 30, mit 50, mit 70, mit 80, es ist immer die Geschichte, so wie sie da jetzt fixiert ist, aber man hat immer einen anderen Blick darauf. Und klar, es sind die 100 Jahre, es ist irgendwie auch ja, irgendwie ein Schicksalsmärchen letztendlich und der Prinz kommt zum richtigen Zeitpunkt. Alle anderen haben es vorher nicht geschafft, sind in den Dornen stecken geblieben, haben ihr Leben gelassen sogar. Aber als er kommt und es ist der richtige Zeitpunkt, tut sich die Hecke von selber auf und es sind plötzlich schöne Blumen. Und gut, sie ist relativ, tut nicht so viel, braucht sie aber auch irgendwie nicht. Darum geht es nicht. Ne? Es ist irgendwo vielleicht sicherlich auch teilweise ein Initiationsmärchen, ich kann das Wort immer nicht aussprechen, also ein besonderer Reifungsprozess. Sie wird zur jungen Frau, klar, das dauert eine Zeit lang, bis die Rose erblüht oder so, sage ich mal so. Ne? Das kann man schon so sehen. Ja.
Märchen und Biografie, du hast es selber angesprochen. Deine Enkel, deine Kinder fassen es anders auf als du vielleicht selber. Du sagtest uns schon dein Geburtsdatum. Wir dürfen oder du darfst voller Stolz vermelden, dass du Großmutter inzwischen geworden bist. Deswegen stelle ich eine sehr schale Journalistenfrage, die da lautet, was ist denn dein Lieblingsmärchen? Stelle ich mal anders. Was ist in dem Lebensabschnitt, der für dich jetzt begonnen hat, ein Märchen, was dir etwas geben kann?
Im Moment habe ich gerade, denke ich eher tatsächlich an diese Märchen, wo handeln Frauen stark und anders. Also, dass ich mir doch eher so starke weibliche Heldinnen heraussuche. Und ich manchmal merke, Mensch, ich hatte viele Helden, die unterwegs waren in der Vergangenheit. Und wenn ich das jetzt so merke mit meinen Enkelkindern, die haben mich ja sogar schon erzählend erlebt in ihren Kindergärten. Das war für mich eine sehr aufregende, aber auch sehr berührende Situation. Da merke ich nur so, dass sie auf einmal komplett umschalten, wenn es um ein Märchen geht. Also irgendwie sind sie dann anders angeknipst. Also denke ich das auch nur als Märchenerzählerin, weiß ich nicht, aber doch, also das ist für mich so ein ganz neuer Erfahrungsschatz, den ich da jetzt genieße, den Kleinen so, ja.
Du hast uns was verschwiegen. Du sagtest, du seist Schleswiger Dern und hättest dich immer hier aufgehalten. Es gibt aber, wenn wir zurückgehen in deiner Biografie, auch schon die junge Susanne Schoppmeier, die eine längere Zeit mal in Kopenhagen sich befindet und sich da auch durchaus der dänischen Kultur und Sprache öffnet.
Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich so. Ich bin ja in Schleswig geboren, mehr oder weniger aufgewachsen, habe mein Abi gemacht und auch noch meine Buchhändlerlehre dran gesetzt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt geht's aber nicht mehr weiter. Jetzt musst du hier mal raus. Tapetenwechsel. Und Au-pair-Mädchen war dann eine Möglichkeit. Aber nach England und Frankreich, USA sowieso gar nicht. Da war nicht dran zu denken. Ich wollte nach Kopenhagen. Ich konnte nur ein ganz bisschen Dänisch, aber ich habe das dann übers Arbeitsamt und über eine Haushaltsschule bekommen und hatte so ein Glück. Ich war ein Jahr in Kopenhagen, hatte eine Familie, die Frau war kaum, da war man gerade 9 Jahre älter als ich. Ich war 21 zu dem Zeitpunkt und ich hatte 2 Kinder. Mit dem Jüngeren habe ich nachher am Ende Hausaufgaben gemacht. Die waren 14 und 12. Ich brauchte keine Windeln wechseln, sondern nur nachmittags im Hause sein. Und vormittags konnte ich zur Sprachschule gehen und konnte vor allen Dingen Kultur genießen. Also ich habe Kopenhagen genossen, Museen, Theater. Ach, es war eine wunderschöne Zeit. Aber ich kannte meinen Schatz ja damals schon und bin dann eben wieder zurück. Und das war auch alles gut so. Und insofern, wir segeln jetzt schon seit 50 Jahren auf eigenem Kiel immer nach Dänemark. Und da ist Dänisch dann schon auch von Vorteil. Und ich habe sogar schon auch noch eine dänische Erzählausbildung dann sehr viel später absolviert und habe auch schon auf dänischen Erzählfestivals erzählt und auch jetzt hier vor kurzem schon mal in unserem Umfeld hier in Schleswig. Wir haben ja da die dänische Minderheit mit Schulen und Kindergärten und für mich stellt das eine totale Bereicherung dar, dieses Zweisprachige.
Und Hans Christian Andersen ist sowieso dann Pflicht im Original.
Ja, Hans Christian Andersen, ein großer, ein genialer Kopf, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
Susanne, wir sprechen mit dir. Du bist Märchenerzählerin, hast einen Mann, wie gesagt, wir haben es berichtet, ihr hattet mal ein Autohaus. Du kommst aus sehr soliden Verhältnissen. Nun bist du unterwegs im Märchen, in der Sage, in der Erzählerei. Plötzlich hören wir hier irgendwas von Kronchakra und Märchen und Therapie. Kurz und gut, der konservative, normale Schleswig-Holsteiner, so wie ich und du, kann der überhaupt was damit anfangen?
Ja, also die Märchen werden ja sicherlich doch eher in die Kinderecke gedrückt, sag ich mal so, geschoben. Zur Weihnachtszeit ist es immer schön, da werden wir auch gut gebucht, aber man könnte ja Märchen auch das ganze Jahr über hören. Und ich glaube, das wird mehr und mehr passieren, denn Märchen sind resilienzfördernd, sage ich mal.
Wenn du über Resilienz sprichst, da fällt mir als ehemaligem Kind natürlich sofort Hänsel und Gretel ein, die sich ja selber ermächtigen und sogar die Peinigerin dann noch in den Ofen schieben. Es ist ja nicht immer sehr freundlich, das Ende, aber auf jeden Fall, die Kinder kommen gut raus.
Ja, genau, genau. Da war es ja Gretel sogar, die das macht, ne? Und Hänsel konnte ja nun auch nicht, er saß im Käfig und sie kriegte das ja Spitzner, die will mir nichts Gutes und so und sie kommen nachher wieder nach Hause. Ja, na klar, es geht auch manchmal recht heftig zu, aber so ist das Leben ja auch.
Sprechen wir mal über die alten Herder und vor allem Grimm, die gesammelt haben. Großer Vorwurf in der Branche ist natürlich, die haben redigiert unheimlich. Wie geht ihr damit um? Also viele Märchen wurden geglättet, auch durchaus erotischer und sonstiger Konnotationen entledigt. Für euch ein Problem oder nehmt ihr sie, wie die Grimms sie niedergeschrieben haben?
Also bei Rapunzel zum Beispiel, das habe ich mir, das ist in meinem Repertoire, da heißt es in der ersten Fassung, wo sie dann zu der Frau Gothel sagt, also Frau Gothel, wie ist es denn nur? Ich weiß gar nicht, die Kleider wollen mir gar nicht mehr passen. Und in der zweiten heißt es dann, also der Königssohn ist viel schneller hochzuziehen als sie. Da merkt, ist sie natürlich schon schwanger. Ne? Also das hat man tatsächlich in der zweiten Version gestrichen. Ich erzähle aber beides. Flechte das einfach mit ein. Weil plötzlich hat sie nachher Zwillinge geboren und wie kommt das denn zustande? Ne? Also insofern, ja. Aber ich liebe die Grimmschen Märchen insofern auch allein wegen der Sprache. Wir haben, die deutsche Sprache ist einfach wunderschön. Und ich finde, sie wird zu selten zu wenig gesprochen. Zu wenige Worte am Tag kommen aus den Mündern der Kinder oder der Erwachsenen. Und insofern, und auch dann diese Wiederholung oder diese besonderen Sprüche, auch so wie Knusper, Knusper, Knäuschen und so weiter und so fort. Das knipst auch alle an, alle Zuhörer an. Das macht dann immer Spaß.
Und jenseits der großen Erzähl-Events, wo begegnen wir dir regelmäßig? Du sprachst von Molfsee, du sprachst auch von Gottorf, wo du Schlossherrin bist.
Ja, tatsächlich. Im Dezember werden es 20 Jahre. Und das ist ein fantastischer Arbeitsplatz. Die Spur hatte ich schon ein bisschen vorher schon ausgelegt. Ich hatte schon mit meiner Schwester war ich einem Aufruf gefolgt von Uta Kuhl, die damals in der Museumspädagogik saß. Wer könnte Barockkostüme nähen? Und meine Schwester ist Damenschneidermeisterin und ich mit ihr zusammen dahin, und dann haben wir Barockkostüme genäht, und unsere Tochter, die nun schon lange, lange, lange ihren 10. Geburtstag gefeiert hat, bei denen hat sie eben als Fest im Barock gefeiert, und das ist jetzt schon seit, ja, man kann fast sagen, seit 40 Jahren ist das der Dauerbrenner am Schloss und als Kindergeburtstag. Und das war schon weit, da waren wir noch selbstständig, und dann kam diese Anzeige, dass sie jemanden suchten im Besucherservice, und dann waren da irgendwie 135 Bewerbungen und am Ende eine Handvoll übrig, und ich habe es dann geschafft, und das freut mich sehr, weil das ist ein interessanter Arbeitsplatz, ein vielseitiger Arbeitsplatz, 7 Häuser unter unserem Dach mittlerweile, und wir sind in einem Team von 8 Personen. Wir sind ja täglich von 9 bis 17 Uhr zu erreichen, außer an 4 Tagen, wo richtig geschlossen ist, und dann eben für alle Häuser, also auch Heiterbu, Freilichtmuseum Molfsee, das Eisenkunstgussmuseum und das Jüdische Museum in Rendsburg, was einen immensen Aufwind in den letzten Jahren erfahren hat, auch durch den Umbau, aber eben natürlich auch durch die Thematik. Und gerade diese Vielschichtigkeit der Thematik, das ist so richtig, da bin ich so richtig in meinem Fett.
In deinem Element. Du magst.
Element, genau. Ich fand
das
nicht.
Du magst Menschen.
Ja, ich mag Menschen, und ich mag auch gerne, dass sie mir Fragen stellen. Also können sie mir, oder auch gerade jetzt bezüglich aufs Schloss, ne? Also da freuen sich, glaube ich, die Schlossgeister, dass ich dann da was erzählen kann, wenn ich gerade am Ticketverkauf bin.
Herzlichen Dank, dass ich dir Fragen stellen durfte. Das hier ist unser SH-Schnack. Mein Name ist Jan Graf. Du bist Susanne Schoppmeier. Annonciert haben wir dich als erste Vorsitzende des Fördervereins Märchen. Aber wir haben es ja gehört, du bist vieles mehr. Sag uns trotzdem, wie finden wir euch? Wie finden wir euch mit den Märchen im Netz?
www.märchenverein.de. Dann findet man den Verein. 40 Mitglieder sind wir im Moment. Alle ganz unterschiedlich positioniert in Schleswig-Holstein, sogar in Niedersachsen. Und ja, wenn man einen Märchenerzähler oder eine Märchenerzählerin sucht, kann man da mal gucken, zum Beispiel.
Herzlichen Dank für den Klönschnack.
Ich bedanke mich.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.